Herr, dank dafür, dass wir jetzt stille vor dir werden können, dass du all die Gedanken, die uns ablenken wollen, die Sorgen, die da sind, dass wir die dir abgeben und dass du reden kannst, dass du zu unseren Herzen sprichst. Hab Dank, dass du der Mittelpunkt jetzt bist. Hab Dank, dass wir auf dich hören können. Hab Dank, dass du uns lieb hast und dass du uns das gibst, was wir heute brauchen. Segne auch die Referentin, die Noah, dass sie das sagt, was du ihr aufgetragen hast. Amen.
Guten Morgen. Ich hoffe, dass Sie etwas Zeit gehabt haben. Ja, vielleicht hätte man eher Mut als Zeit gebraucht, um gestern Abend noch ein bisschen zu lesen von dem, was Sie bekommen haben. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich in der Schule, ich hasste dieses Fach Geschichte. Ich dachte immer, was soll das mit den alten Königen und Ländern, was habe ich davon? Und jetzt, wo ich etwas älter bin, denke ich, doch wichtig. Ist doch in Ordnung, wenn man etwas weiß. Und darum werde ich Elke bitten, uns vielleicht die Landkarte zu zeigen, damit wir zuerst ein bisschen uns in Erinnerung rufen, wo wir sind und was los ist. Ich denke, das wird uns helfen. Ich habe gestern erzählt, dass Israel in zwei Teilen geteilt wurde, 930 vor Christus. Das war nach dem Tod Salomos. Er war der dritte König Israels, Saul, David und Salomo. Und als er gestorben war, dann hat sich das Reich in zwei Teilen geteilt. Das heißt, die 10 nördlichen Stämme haben sich vom Süden getrennt. Das hat schon länger gespielt. Also die mochten eigentlich den Süden nicht, weil da alles geschah. Da war natürlich auch Jerusalem, wo immer die großen Feste gefeiert wurden. Dann sind alle Stämme vom Norden aus nach dem Süden gegangen und sie haben auch sehr viel Steuer zahlen müssen, auch die vom Norden, damit Salomo den Tempel bauen konnte und Wege und alles Mögliche. Und irgendwann haben sie gesagt, Schluss, wir wollen ein eigenes Volk sein, wir wollen nicht immer Geld zahlen, damit sie im Süden schöne Sachen bauen können. Wir trennen uns. Und wir sehen hier Israel, das ist das Nordreich gewesen mit 10 Stämmen und Juda, das Südreich mit dann 2 Stämmen und Jerusalem als Hauptstadt und oben Samaria als Hauptstadt. Samaria für das Nordreich, Jerusalem für das Südreich. Und der erste König des Nordreiches war Jerobeam. Und der wird erwähnt kurz bevor wir gestern angefangen sind, und zwar in 1. Könige 16. Und da wird erwähnt, dass König Ahab, der 7. König vom Nordreich war, in den Spuren von König Jerobeam gegangen ist. Was hat Jerobeam gemacht? Jerobeam, der erste König vom Nordreich, hat bei sich gedacht, was kann ich jetzt organisieren, damit das Volk vom Norden nicht mehr in den Süden zieht. Er wollte sich wirklich trennen, er wollte ein eigenes Volk. Da hat er zuerst mal ein paar Anbetungsstätte errichtet und eine in Bethel, kurz vor der Grenze, kurz bevor man nach Jerusalem ging. Sieht ihr das? Bethel vor der Grenze. Hat er eine Anbetungsstätte errichtet und gedacht, wenn die Leute dort anbeten, dann ziehen sie nicht weiter nach Jerusalem. Und das Schlimme war, dass er in Bethel und dann auch in Dan, eine andere Stadt, hat er dann den Stierdienst eingestellt. Da wurden Stiere angebetet, wie damals in der Wüste beim goldenen Kalb. Also das ist ganz schief gegangen bei diesem Jerobeam. Er hat noch was gemacht, er hat den Festkalender verändert. Er hat für das Nordreich eigene Daten für die Feste eingestellt und die war natürlich anders als im Südreich. Da wurde die Trennung immer stärker. Und er hat noch etwas gemacht, er hatte das Priesteramt freigegeben. Wer es wollte, durfte Priester werden. Und wir wissen vom Gesetz Gottes her, dass es eigentlich nur die Leviten sein durften. Also von dann an ist es bergab gegangen. Und das heißt in 1. Könige 16, Vers 31, war es zu wenig, dass König Ahab, das ist der König zur Zeit Elias gewesen, in den Sünden Jerobeas lebte und dass er Isabel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Rechts nach oben liegt Phönizien und da ist die Stadt Sidon, ganz oben, Tyrus, Sarepta, Sidon, da kam Isabel her. Ihr Vater war dort Priesterkönig, ein Baalkönig. Er hieß ja auch Et Baal. Ich habe gestern gesagt, es gab mehrere Baals. In der Bibel heißt das Baalim. Das heißt auch in einem Text, ihr seid den Baalim nachgelaufen. Und sie kam aus diesem Gebiet oben. Und die Heirat war eine Katastrophe. Man kann sich denken, warum haben die zwei überhaupt geheiratet? Weil ihre Väter gedacht haben, wir brauchen ein Bündnis mit Phönizien, dann sind wir gemeinsam stärker, weil sie immer bedroht wurden von Assyrien. Es war also eine politische Entscheidung. Und jetzt heiraten auch unsere Kinder noch, die Prinzessin von oben, die Isabel, die kommt dann nach Samaria, heiratet Ahab, dann ist dieses Bündnis besiegelt worden. Und das war eine Katastrophe, denn diese Frau brachte 950 Priester mit, okkulten Priester mit. Und sie hatte ein großes Anliegen, sie wollte, dass der Baaldienst, die Anbetung von Baal, zur Religion in Israel würde. Und sie hat alles Mögliche getan, um das zu organisieren. Sie hat damit angefangen, die Propheten Gottes im Nordreich auszurotten, auszurangieren, zu töten. Es war eine richtige Verfolgung oben im Gange. Und man kann nicht verstehen, dass Ahab das alles zugelassen hat. Das war ein wirklich schwacher König. Wir werden auch im Laufe der Geschichte entdecken, dass er einfach Angst hatte vor seiner Frau. Und dass er sie alles tun ließ, was sie nur wollte. Es leben jetzt in unserer Geschichte, in unserer Zeit mit Elia, es leben jetzt 950 okkulten Propheten am Hof und werden vom Hof ernährt. Und das ist Gottes Land, das ist Gottes Volk, das ist Gottes König, das ist Gottes Hof. Und es ist kein Wunder, dass es bergab geht im Nordreich. Es geht bergab. Und die Leute lassen sich einfach mitreißen in diesen Götzendienst. Und König Ahab baut dann in Samaria bei seiner Residenz einen Tempel für Baal. Da wird Baal angebetet. Und er baut eine Aschera. Was war eine Aschera? Aschera war die Göttin der karnitischen Völker. Man hatte Baal und sein weibliches Gegenüber war Aschera. Und ihr Abbild war ein Zweig oder ein Holzstück, ein Baum, das man angebetet hat. Und in Jezreel, da in der Mitte, links vom Jordan, sieht ihr Jezreel, da hatte der König auch noch einen Sommersitz, eine zweite Residenz, da hat er Urlaub gemacht. Und da hat er auch einen Tempel gebaut für Baal. Und man kann sich denken, was Gott bei sich gedacht hat. Und jetzt lebt Elia hier rechts, der kam aus Tischbe auf der anderen Seite des Jordans. Ich habe gesagt gestern, das war ein gebirgiges Gebiet, wo eher Nomaden lebten. Und der Mann hat angefangen zu beten für das Nordreich und hat sich eines Tages auf den Weg gemacht und ist in Samaria gelandet, in der Hauptstadt, und hat sich am Hof präsentiert, vorgestellt, als ich bin der Mann, der vor Gott steht. Elia, Elohim, der allgemeine Name Gottes, steckt in seinem Namen drin und Yahweh steckt in seinem Namen drin. Ich bin ein Mann, der vor Gott steht. Und es ist der Anfang vieler Dinge für Israel. Es wird jetzt etwas passieren. Haben wir das jetzt ungefähr so vor uns? Es steht natürlich vieles draufgeschrieben, auch schon aus der Zeit von Elisa. Das machen wir dann nächstes Jahr. Dieses Jahr machen wir Elia. Aber habt ihr ungefähr so in Gedanken, wie das aussieht? Hier fließt der Jordan, rechts ist dieses Gebiet Gilead, das zum Nordreich gehört. Hier ist die Grenze zum Südreich mit Jerusalem als Hauptstadt. Und da ist Tischbe, da kommt Elia her und er geht nach Samaria. Und heute in unserem Bibelstudium, wir werden das jetzt wegnehmen, sonst träumt man weg bei der Karte, vor allem die, die im Herzen Geografen sind. Heute wird von ihm gefragt, dass er Rücksicht am Bach Kerit, siehst du das? Ja, am Jordan. Und von Kerit geht er dann nach Sarepta heute. Das sind wirklich riesige Abstände im Phönizien ganz oben. Und da wird er dann eine Zeit bei einer Witwe verbleiben. Das ist südlich von Sidon. Das ist die Stadt, wo Isabel herkam, und da muss er sich jetzt einige Zeit aufhalten. Gott verlangt schon etwas von diesem Mann. Es ist unheimlich spannend. Habt ihr es hier aufgeschlagen, im Computer oben, die Karte? Ja? Danke, Elke, vielen Dank. Gut. Der Prophet ist am Hof gewesen in Samarien. Und als Mensch sage ich, ich bewundere den Mann. Ich bewundere den Mann. Ich habe gestern gesagt, er war ein Beter. Und er hat sich im Gebet von Gott steuern lassen, ermutigen lassen und er ist aufgestanden und gegangen, um in Israel eine Botschaft Gottes zu bringen. Es wird eine Zeit lang nicht regnen. Und ich sagte gestern schon, Baal war der Regengott, war der Fruchtbarkeitsgott. Das war eine harte Botschaft für den König. Und ich bin immer so gespannt, was ist da passiert? Wie hat der König reagiert? Wie haben die Lakaien reagiert? Waren die überhaupt da? Wie ist er überhaupt so weit gekommen, wie ist er an die Wächter vorbeigekommen, das wissen wir alles nicht. Aber steht jetzt am Hof, steht ein Mann in einem Kamelhaarmantel, so wird er beschrieben in der Bibel, wüste, wilde Haare, denke ich, und bringt die Botschaft Gottes und dann ist er anscheinend wieder gegangen. Die Lakaien haben nichts gesagt, die haben sich vielleicht ängstlich zurückgezogen. Isabel war sicherlich nicht dabei, denn die hätte etwas gesagt. Und Ahab ist stumm vor Entsetzen gewesen und hat nicht einmal gewusst, was er machen soll. Denn nach dieser wichtigen Aussage in Kapitel 17, 1. Könige, 1. Vers, und Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, dein Gott, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Tagen, Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und dann heißt es in Vers 2, und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Wo war er? War er noch am Hof? War er schon unterwegs? Hat er bei sich gemeint, es geht jetzt zurück nach Gilead? Und da fängt mein normales Leben wieder an? Wenn man einmal Glaubensschritte setzt, wird es leider nicht mehr normal. Und es kommt ein Wort Gottes zu ihm, wenn er unterwegs ist. Und das heißt, geh von hier fort und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Der Prophet, der aus der Anonymität ins Rampenlicht gekommen ist, soll jetzt zurück in die Anonymität. Das verstehe ich schon mal nicht als Mensch. Ich denke, Gott soll ihn doch jetzt ehren. Und er hätte doch jetzt vielleicht eine Position am Hof bekommen können. Einflussreich. Er hat doch gezeigt, dass er ein tapferer Mann Gottes war. Und Gott sagt, geh zurück in die Anonymität, verbirg dich. Wie gibt's das? Ich denke, dass es denkbar ist, dass Gott Elia an einen einsamen Ort schickt, damit er nicht in die Klauen Isabels gerät. Aber es steckt mehr dahinter. Gott will Elia beiseite nehmen, um ihn vorzubereiten auf die nächste Aufgabe, die viele Male größer ist als das, was er bis jetzt erlebt hat, obwohl ich das schon sehr spannend fand. Und aus diesem Grund zieht Gott seinen Knecht aus dem Verkehr und führt ihn an einen einsamen Bach. Er schickt ihn in die Stille. Und verborgen am Bach Krit, in einem Tal, das zum östlichen Stromgebiet des Jordans gehört, haben wir gesehen, soll Elia es lernen, sich in Gott zu bergen. Darum geht es eigentlich. Er soll sich verbergen, aber er soll es lernen, sich in Gott zu bergen. Es erwartet ihm eine Zeit von Absonderung, in der er es lernen wird, total abhängig zu sein von seinem Gott. War er das noch nicht? Ja, schon, aber es geht immer tiefer. Ich habe gestern gesagt, Christsein ist eine Bewegung nach vorne. Es geht immer weiter, es geht immer tiefer. Es ist ganz interessant, dass Krit oder aramäisch Chirit, wie der Bach hieß, bedeutet so etwas wie eingeschnitten oder abgeschnitten sein oder abgehauen, wie man einen Baum abhaut. Und genau das ist Elia am Bach. Er ist abgeschnitten von Menschen. Er hat keine Gesellschaft. Ich sage immer, wenn ich über Elia rede und es sitzen Jugendliche da, sage, stellt euch mal vor, der hatte kein Handy, der hatte keinen Computer, konnte keine E-Mails empfangen, konnte nicht SMS, hatte nichts. Das ist unvorstellbar. Alleine am Bach Krit, total abgeschnitten. Der Prophet ist sich selbst überlassen gewesen oder besser gesagt, er ist Gott überlassen gewesen. Und ehrlich gesagt gibt es nichts Besseres als das. Das muss man aber entdecken. Es kommt immer wieder vor, dass Menschen aus dem Verkehr gezogen werden, und zwar aus verschiedensten Gründen. Ein Burnout, eine schwere Krankheit, eine Entlassung. Vielleicht stirbt ein geliebter Mensch und ist man auf einmal ganz alleine. Das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Jemand hat mal gesagt, man fühlt sich wie ein abgedanktes Auto am Autofriedhof. Ein paar Kilometer weiter rast der Verkehr auf der Autobahn vorbei, aber man ist selbst ausrangiert worden. Man macht nicht mehr mit, man ist aus der Hektik in die Stille gelandet und zweifelt sehr oft an sich und zweifelt manchmal auch an Gott. Man fragt sich, warum das so gelaufen ist, woran man das verdient hat. Es ist eine Situation, woran man zerbrechen kann. Aber es gibt auch eine andere Seite, und das ist die gute Seite Gottes, der uns in die Stille schickt und der solche Umstände zulässt, damit er mit uns weiterkommt. Ich habe es selber zweimal erlebt. Das erste Mal war nach sehr aktiven, intensiven Jahren in Österreich, wo ich mit dabei sein durfte, als die ÖSM, die Studentenmission Österreich, gegründet wurde. Ich war die erste Reisesekretärin, hatte 7 Hochschulen zu betreuen, Wien, Linz, Innsbruck, Graz, Leoben, Klagenfurt, Salzburg. Und wir hatten große Erwartungen, wir wollten an jeder Hochschule ein Zeugnis Gottes haben. Ein Bibelkreis, Evangelisation, Büchertisch in der Mensa. Wir sind von Tür zu Tür gegangen, haben das Evangelium weitergesagt, wir sind beschimpft worden, wir haben es schwer gehabt, wir haben es auch sehr gut gehabt miteinander. Es waren sehr intensive Jahre. Und als die Zeit vorbei war und ich zurückkam nach Holland, dann habe ich ganz schwere Rückenprobleme bekommen und musste 10 Wochen flach liegen und dann ein halbes Jahr konnte ich nichts. Und ich habe in dieser Zeit sehr mit Gott gerungen. Ich habe immer wieder gesagt, wie gibt's das? Ich habe doch 7 Jahre für dich gearbeitet in Österreich. Schau, was wir alles für dich gemacht haben. Schau, wie wir für dich gerannt haben, was wir alles. Und das hat lange gedauert. Ich war total frustriert. Ich war ein Aktivist, ich wollte immer aktiv sein für den Herrn. Und es hat lange gedauert. Und als ich nach einigen Wochen dann ausgerast war, dann hat Gott zu mir gesagt, so. Jetzt bist du ausgerast und jetzt möchte ich gerne reden. Und jetzt werde ich dir helfen, ein Ohr für mich zu entwickeln und mich zu hören. Denn weißt du, ich habe dich nie eingeladen, für mich zu rennen. Ich habe dich eingeladen, mit mir zu wandeln. Ich suche Menschen, die in Gemeinschaft mit mir leben und aus dieser Gemeinschaft heraus Frucht tragen. Ich habe deine Arbeit gesegnet. Aber du bist in vielen Situationen alleine für mich gerannt. Aus eigener Kraft, das waren deine Ideen, die waren an sich gut, aber jetzt möchte ich mal reden. Darf ich bitte? Schmerzhaft, peinlich, auch das. Und dann ist das allmählich eine so gute Zeit geworden, das hat mein Leben verändert. Und etwas später habe ich dann eine Arbeit gefunden beim Niederländischen Rundfunk und Fernsehen, hatte ich meine eigenen Programme als Moderatorin, auch sehr spannend, bin ich wieder ins Rennen gekommen. Wenn man beim Fernsehen arbeitet, dann ist man viel unterwegs und alles muss schnell, schnell gehen. Wir sind mal für einen Tag nach Sri Lanka geflogen für ein Interview, für 2 Tage nach Argentinien, nach Amerika. Und in der Zeit wurde meine Mutter krank. Sie bekam die Demenzkrankheit, hatte Multi-Infarkt-Demenz, heißt das. Ich habe für sie gesorgt mit meinem Bruder und meiner Schwester. Die anderen Geschwister leben im Ausland. Und langsam, langsam ist es zu viel geworden. Und bin ich doch wieder in eigener Kraft gelaufen. Und dass meine Mutter dann starb, da war ich in den letzten 6 Wochen, hatte ich 10 Kilo abgenommen und ich war total kaputt. Und da durfte ich nicht arbeiten. 6 Monate wieder. Habe ich wieder mit Gott gerungen und gesagt, wie gibt's das? Das habe ich schon mal erlebt vor Jahren. Eine Zeit, wo ich nichts zu tun hatte. Du hast doch so viel zu tun. Du kannst mich einsetzen. Bin doch für dich da. Und nach einigen Wochen hat Gott gesagt, so bist du ausgerast. Darf ich jetzt mal wieder zu dir sprechen? Hast du vergessen, wie das war zwischen uns? Dass ich dir gesagt habe, dass ich dich gerufen habe in die Gemeinschaft mit mir. Du bist wieder ins Rennen gekommen. Du hast Gutes geleistet, sicherlich. Und ich habe dich gesegnet, aber ich möchte so gerne, dass du mit mir wandelst. Und wenn Leute fragen, wie es dir geht, dass du von mir erzählst und nicht nur sagst, das und das und das habe ich getan für den Herrn. Sagte ich, ach ja, ich glaube, ich hatte das wieder vergessen. Wie gut, dass du mich daran erinnerst. Und in dieser Zeit sind neue Dinge passiert. In dieser Zeit hat Gott mich auf eine neue Aufgabe vorbereitet. Und etwa 3 Jahre nach dieser Zeit habe ich gekündigt beim Fernsehen, beim Rundfunk und hat eine neue Lebensphase angefangen, wo ich jetzt in Europa unterwegs bin, um Gottes Wort zu verkündigen. Aber es bleibt für mich eine Fallgrube. Und ich denke, einige unter uns erkennen das, denn Frauen rennen gerne und wir sind eben Menschen, die anfassen, oder? Die etwas sehen und dann anfassen. Aber manchmal werden wir aus dem Verkehr gezogen. Und ich denke im Nachhinein, das sind kostbare Zeiten, aber es ist besser, wenn wir das andauernd lernen und üben, bei Gott zu sein. Damit er uns nicht immer wieder 6 Monate oder 7 Monate aus dem Verkehr ziehen muss. Das auch für die Umgebung ist das lästig. Ja, und jetzt wird Elia aus dem Verkehr gezogen. Ich hätte eben erwartet, dass Gott gesagt hätte, also Elia, toll. Es war jetzt eine Probe und du warst am Hof und das hast du fantastisch gemacht. Jetzt habe ich vieles Neues mit dir vorkommen. Aber er schickt ihn in die Stille. Und wenn man rechnet, dann hat er mehr als 1 Jahr am Bach verbracht. Stellt euch das mal vor. Ohne Zeitung, ohne Nachrichten, ohne Menschen. Er hatte Gesellschaft und zwar von Raben. Denn Gott hat gesagt in Vers 4, es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Boah, hört sich spannend an, hört sich an wie ein Wunder. Aber jetzt denke ich mal jüdisch und dann denke ich, das gibt's nicht, Herr, dass du Raben schickst, das sind doch unreine Tiere nach deinem Gesetz. Die ernähren sich vom Aas von Kadavern. Das soll ich vermeiden, das darf ich nicht anrühren. Ich kann doch nicht das essen, was Raben mir bringen. Habe ich dich falsch verstanden? Nun war es so und ist es so, dass Raben sich auch mal ernähren von kleinen Vögeln, also dass sie manchmal eine frische Beute haben, vielleicht etwa wie die Wachteln, so kleine Vögel wie die Wachteln im Alten Testament. Aber sobald die Raben sie angerührt haben, wären die auch die unrein gewesen. Also ist es eine große Zumutung, was hier geschieht. Dass Gott sagt, ich habe Raben geboten, dich dort zu versorgen. Wenn ich das lese, denke ich oft an den Text in Apostelgeschichte, wo Petrus träumt, aufs Dach steigt, um zu beten und dann bekommt er eine Vision, worin er einen offenen Himmel sieht, von wo man ein Gefäß herabkommen sieht mit allerlei Tiere und Gott sagt, komm und iss. Und Petrus sagt dann, das geht doch nicht, Herr, denn niemals habe ich etwas Unreines gegessen. Apostelgeschichte 10, lest das mal nach, Vers 9 bis 16. Und Gott sagt dann, was Gott gereinigt hast, das machst du nicht unrein. Interessant. Gott prüft Elia. Er fordert ihn heraus. Ist er bereit, auf Gottes Stimme zu hören, auch wenn das, was er hört, verrückt ist und sogar nicht erlaubt ist? Nun, es bleibt Elia nichts anderes übrig, als von diesem Essen zu essen, denn es gibt sonst nichts. Und es ist natürlich ein Wunder, dass jeden Tag Raben kommen, morgens und abends. Und hier sieht man auch die Allmacht Gottes. Er kann einfach Raben beauftragen. Da ist ein Mann am Bach. Du holst jetzt irgendwas und dann fliegst du geradeaus und dann geht es links und rechts und da ist er. Jesus hat damals Fische geboten, direkt in die Netze von Petrus zu schwimmen. Es ist für ihn kein Problem. Und er zeigt seine Allmacht. Und jetzt verbringt Elia über 1 Jahr an diesem Bach, wartet auf die Raben, trinkt aus dem Bach. Und wir denken, also ich denke, ich habe in Österreich gelebt, ich denke, Becher sind toll, da gibt es ein frisches, sprudelndes Wasser, das kann man so trinken. Aber es hat nicht geregnet, sollen wir nicht vergessen. Und der Bach hat sich allmählich verändert, da ist nicht viel frisches Wasser mehr gewesen, das wurde eher schlammig, da musste er schlammig, das musste er trotzdem trinken, eine lange, lange Zeit. Trotzdem hat er erfahren, Gott sorgt für mich. Und in diesen Tagen ist das Einzige, was er gehört hat, das Rieseln des Baches, das weniger wurde, das Säuseln des Windes, die Geräusche von Tieren, das Geschrei der Raben und vor allem die Stille, die anfangs vielleicht gedröhnt hat und dann allmählich kostbar wurde. Stille muss man lernen. Stille dröhnt anfangs. Und Stille hören wir anfangs auch nicht, weil wir zu viele eigene Gedanken haben. Und wir haben ein bisschen Angst vor Stille. Aber in der Stille berühren sich Himmel und Erde. Dort wächst der persönliche Umgang mit Gott. In der Stille wächst der persönliche Umgang mit Gott. Der kommt nicht von selber. Der kommt auch nicht im vollen Alltag, wo ich alle Hände voll zu tun habe und der Terminkalender auch noch voll ist und meine Gedanken viele sind. Es entwickelt sich in der Stille eine Antenne für die himmlische Realität Gottes. Und es bleibt Elia nichts anderes übrig. Es ist eigentlich deswegen auch so ein großes Geschenk gewesen. Er muss seine Zuflucht bei Gott suchen und alles von ihm erwarten. Psalm 130, Vers 6. Meine Seele wartet auf Gott. Seine Seele wartet auf Gott. Ich erwarte manchmal einen Telefonanruf, Sie auch, oder Besuch. Aber es ist selten, dass ich bewusst, ich muss es lernen, es kommt nicht natürlich, dass ich bewusst Gott erwarte. Ich erwarte alles Mögliche, nur Gott nicht. Ist das bei euch auch so? Oder ich bete morgens und sage, Gott, hilf mir und ich erwarte dich und dann vergesse ich das. Und wenn das eine oder andere geschieht, wofür ich gebetet habe, dann denke ich, mei, hatte ich doch ganz vergessen, dass ich dafür gebetet hatte. Darum haben manche Leute ein Gebetstagebuch und schreiben auf, wofür sie gebetet haben und was im Laufe der Zeit, meistens nicht direkt, immer im Laufe der Zeit, was geschehen ist. Und lernen es immer mehr mit Gott zu rechnen, weil er treu ist. Ja, und so heißt es in Vers 5, er ging und tat nach dem Wort des Herrn, er ging hin, er blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Was ich so toll finde in Vers 5, 1. Könige 17, ist, dass Elia kein Wieso oder Wie denn, warum denn und wie lange denn und wie, bringt er nicht auf den Teppich. Er weiß, wenn Gott das sagt, dann tue ich das und dann wird er dafür sorgen, dass es in Ordnung geht. Das ist Vertrauen, oder? Kein Gespräch mit Gott, wieso, er nimmt das an. Und dann heißt es in Vers 6, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und aus dem Bach trank er. Und jetzt kommt es. Vers 7, es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im Land. Ja, das wissen wir noch, dass es keinen Regen gab. Und das hat natürlich Folgen. Und nicht nur für das Volk, sondern auch für Elia. Wenn Gott sein Urteil über ein Land bringt, dann ist es nicht so, dass er seine Leute unbedingt in Sicherheit bringt. Und dass wir nicht mitleiden. Er leidet mit. Und jetzt vertrocknet der Bach. Und es ist ein Zeichen dafür, dass Neues dran ist. Es wird langsam unangenehm dort beim Bachkrit. Es ist lange angenehm gewesen und vielleicht sogar so angenehm, dass Elia langsam bei sich denkt, oh, hier möchte ich bleiben. So ist es gut, nur Gott und ich. Er verwöhnt mich direkt, ich habe alles, was ich brauche, ich komme damit klar. Manche Situationen sind so vertraut, dass Gott uns nicht mehr in Bewegung bringen kann. Und manchmal tut er dann etwas und zwingt uns leise, um aufzustehen und bereit zu werden für den nächsten Schritt. Am Bach hatte Elia keine Sorgen. Das Leben in Nordreich spielte sich außerhalb seiner Sichtweite auf. Von Isabel und Ahab war keine Spur. Es war sicher, es war vertraut und dann vertrocknete der Bach. Ein Zeichen Gottes, er sollte den stillen, angenehmen Ort verlassen, seine Flügel ausbreiten und in die böse Welt zurückkehren. Und Gott half ihm dabei, diesen Schritt zu setzen, aufzustehen und zu gehen, indem er den Wasserhahn zudrehte und seine Versorgung am Bach einschränkte, womit der Aufenthalt weniger angenehm wurde und Elia gezwungen wurde, sich Gedanken darüber zu machen, was als nächstes dran war. Denn beim Bach zu bleiben, hat keinen Sinn. Ich denke bei diesem Text oft an ein Lied von Mose aus 5. Mose 32. Da schreibt er über das Volk, das unterwegs war in der Wüste. Und dann heißt es in 5. Mose 32, Vers 10, er fand ihm, das Volk, im Land der Wüste und in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, er gab Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Das ist Augapfel, das ist sowas, das, was Elia erfuhr. Wie der Adler sein Nest aufstört, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete ihn der Herr allein und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren auf den Höhen der Erde und er aß die Früchte des Feldes, er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Felsenkiesel. Der jungen Adler, das Volk Gottes, hatte es gut. Wie der Adler sein Nest aufstört. In der Natur ist es so, dass der Adler ein tolles Nest für seine Jungen baut. Aus Zweigen ein ganz festes Nest und das wird dann bekleidet mit einem weichen Teppich aus Moos und Gras. Und jetzt kommt langsam die Zeit, dass die Adler ausfliegen sollen, denn wenn sie nicht ausfliegen, dann werden sie nie groß und stark und dann verwenden sie ihre Flügel nicht. So wie Elia jetzt ausfliegen soll, so müssen auch junge Adler irgendwann ausfliegen und die mögen das nicht. Man kann sich das denken, da ist dieses tolle Nest oben auf einem Felsen, die Aussicht ist fantastisch, die Versorgung ist optimal, die Eltern kommen immer wieder mit einer frischen Beute und von Adlern ist auch noch bekannt, dass wenn es stürmt oder regnet oder sehr heiß ist, dann stehen die auf, die Adler im Nest und falten ihre Flügel um die Jungen, damit es nicht zu warm oder nicht zu nass wird, es ist optimal. Aber sie sollen ausfliegen und sie wollen nicht. Und was macht der Adler in der Natur? Er bringt kein Essen mehr. Und die Jungen werden langsam hungrig und schauen über den Rand des Nestes und sagen, wir warten noch ein bisschen. Wir haben lange gegessen, wir halten das noch ein bisschen aus und vielleicht kommt Vater oder Mutter doch noch mit einem Bückchen oder irgendwas, was er gejagt hat, dann haben wir wieder zu essen. Und der alte Adler denkt, ja, so geht das nicht. Und dann folgen harte Maßnahmen in der Natur, dann nimmt der Adler das Moos und das Gras weg und auf einmal sitzen die auf Dornen. Das ist nicht sehr angenehm. So geschieht das in der Natur. Und dann springen die und dann fliegen die. Und das ist ein Prinzip, ein göttliches Prinzip. Manchmal muss Gott so weit gehen, dass es ein bisschen unangenehm ist, damit wir den Sprung wagen. Und ich habe das persönlich erlebt. Ich sagte von meiner zweiten Zeit, dass ich Burnout war, als ich beim Fernsehen arbeitete. In dieser Zeit wurde mir langsam klar, dass Gott Neues mit mir vorhatte. Aber ich hatte das nicht vor, denn ich hatte eine tolle Arbeitsstelle, ich hatte ein gutes Einkommen. Es war spannend und ich dachte, nee, ich bleibe noch ein bisschen. Ist doch auch gut so, ich kann doch hier Gott auch dienen und ich weiß ja nicht genau, was er vorhat. Und es hat 3 Jahre gedauert. Und in den 3 Jahren ist mir meine Arbeit beim Fernsehen unangenehm geworden. Es sind Veränderungen in der Organisation gekommen und ich konnte nicht gut damit leben. Das wurde immer schwieriger. Und 2002 habe ich gesagt, ich kündige. Und dann haben die gesagt, aber nicht doch, bleib doch. Was willst du? Wie können wir dich behalten? Ich habe gesagt, nein, ich muss kündigen. Und es war spannend. Ich bin über Bord gesprungen, ohne Sicherheit. Meine Arbeit, mein Einkommen aufgegeben. Aber es war Gottes Zeit. Und ich bin noch immer im Lernen, ich bin noch immer am Lernen zu fliegen. Aber ich habe inzwischen schon gelernt, man lernt es nicht, seine Flügel auszubreiten, wenn man nicht springt. Wenn man nicht Neues wagt. Das kann was Kleines sein, das kann etwas Größeres sein. Und jetzt ist hier Elia, der aufstehen soll. Und dann geschieht auch das Wort des Herrn. Da geschah das Wort des Herrn zu ihm, Vers 9, mache dich auf und geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Schlimmeres gibt es nicht. Noch ist er in Israel. Noch war er ungesehen. Noch war er geschützt. Am Hof ist vieles los. Es ist immer schlimmer geworden im Land. Und jetzt soll er nach Sidon gehen. Er soll in dieses heidnische Reich oben gehen, soll über die Grenze seines eigenen Landes gehen, in ein unbekanntes Gebiet. Und das Gebiet, wo Isebel herkommt. wo ihr Vater Priesterkönig ist. Das Gebiet gehört ihm. Und da soll er leben. Gott fragt nie etwas von uns, ohne daran eine Verheißung zu verknüpfen. Und die Verheißung ist hier: Ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Zuerst waren es die Raben, zuerst war es Essen auf Flügeln, nicht auf Rädern, sondern auf Flügeln. Und jetzt dieses Essen, das eine Witwe ihm geben soll, denke ich, also Gott, da musst du doch etwas Besseres ausdenken. Eine Witwe ist meistens arm, die ist abhängig von anderen Menschen. Außerdem ist das eine heidnische Witwe. Ich bin ein Jude, da sieht sie, wir sind dort nicht direkt geliebt. Ich werde außerdem gesucht. Er wurde inzwischen gesucht vom Hof, denn die Dürre hatte angefangen und Ahab wusste, das hat mit diesem kleinen Mann aus Gilead zu tun. Wenn ich den mal irgendwie mal fangen kann, dann lösen wir das Problem. Ich soll dorthin, Gott, wie kommst du auf diese Idee? Schlimmeres gibt es nicht. Und eine Witwe. Und dann heißt es in Vers 10, da machte er sich auf und ging nach Zapat. Was bei Zapat wieder interessant ist, in diesem Wort, aus diesem Wort kann man sprachlich gesehen einiges ableiten. Und hier hat das mit Schmelzereien, mit Schmelzen zu tun. In diesem Wort liegt dieses Wort Schmelzen oder Schmelzofen. Und ich finde das ganz interessant, wenn man an Schmelzöfen denkt, dann denkt man an Glashütten oder was, dann denkt man, da ist es warm, da ist es heiß. Und es kommt für Elia tatsächlich jetzt eine Feuerprobe. Grit hat geheißen, abgeschnitten sein, alleine sein. Jetzt kommt die Feuerprobe, er soll direkt in das heidnische Land gehen und er soll dort verweilen. Und das Problem ist, dass Gott nicht gesagt hat, wie lange. Er hat gesagt, bleib dort. Und mit Gott weiß man nie, wie das wird. Gott ist ein Gott der Ewigkeit, könnte Jahre sein, ist für Gott wie ein Tag. Und wie soll er die Witwe erkennen, wie soll er wissen, dass sie es ist? Und so kommt er aus der Stille und er reist jetzt in Richtung Norden. Er muss 120 Kilometer ablegen, in versengender Hitze, das kann man sich denken. Ich finde das sehr beeindruckend, dass er wieder keine Fragen hat, sondern einfach tut, was gesagt wird. Ich denke, wenn ich Elia gewesen wäre, dann hätte ich doch ein paar Fragen gehabt. Hätte ich Gott gesagt, also wenn ich mal was äußern darf, Herr, wenn ich doch mal was äußern darf, dann würde ich das schätzen, wenn du unterwegs ein paar Herbergen organisierst mit einem guten Bett und einem leckeren Essen. Ich habe ja 120 Kilometer vor mir und da möchte ich auch, kannst du nicht über Internet oder was ein Foto von dieser Witwe schicken, denn ich weiß nicht, wie ich sie erkennen soll und vielleicht rede ich dann mit der falschen Frau und dann habe ich Probleme und so wirkt es nicht bei Gott. So wirkt es nicht. Denn wenn wir das alles wüssten, was geschieht, dann wären wir nicht abhängig von ihm, oder? Dann bräuchten wir kein Vertrauen. Und das ist das große Problem. Und das ist, was Gott in uns entwickeln will durch seinen Geist, dass wir vertrauen. Dass wir ohne Fragen sagen, okay, wenn du meinst, mit dir, sagt David, kann ich über Mauern springen. Also ich kann mit dir auch nach Zapat gehen. Ja, hier trifft auch die alte Geschichte von Corrie ten Boom zu. Wir kennen ihre Beispiele vielleicht. Vielleicht kennen einige sie, eine niederländische Evangelistin, die mit 54 Jahren zu reisen begann. Sie war längere Zeit im KZ in Deutschland. Ihr Vater hatte Juden verborgen bei ihnen zu Hause. Ihre Schwester ist gestorben, ihr Vater ist gestorben, sie wurde Evangelistin. Und sie hat ein tolles Beispiel in Bezug auf Vertrauen. Sie hat gesagt, wenn wir eine Zugreise machen, ja früher war das so, heute kann man über Computer einiges organisieren, aber damals konnte man die Fahrkarte nicht vorher kaufen. Die kaufte man, wenn man am Bahnhof war. Und sie sagte, dann kann man wochenlang darüber nachdenken, wie sieht die Fahrkarte aus. Die kann man aufheben, die kann man jeden Tag anschauen, denken, also los geht's am 3. April oder weiß ich. Sie sagt, man muss warten bis an dem Tag und dann bekommt man die Karte. Und inzwischen lernt man Vertrauen. Ein sehr starkes Beispiel auf jeden Fall für ihre Zeit. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Teil, als er an den Eingang der Stadt kam, Vers 10. Da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Das konnte kein Zufall sein, oder? Und er rief sie an und er sagte, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Fast dieselbe Frage, die Jesus in Johannes 4 eine Frau bei einem Brunnen, bei dem Jakobsbrunnen in Samarien stellt. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Bisschen frech schon, oder? Vielleicht war es eine Probe, vielleicht wollte er sicher sein, das ist die. Und jetzt kommt eine ganz interessante Antwort. Sie fängt nämlich damit an, dass sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Sie haben überhaupt nicht von Gott gesprochen. Sie erkennt in Elia einen Mann Gottes, ich weiß nicht wie. Aber Gott hat mit ihr gesprochen, das dürfen wir nicht vergessen. Gott hat gesagt in Vers 9, ich habe eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Gott wirkt auch durch ungläubige Menschen, habe ich gestern gesagt. Er hat eine heidnische Witwe befohlen, für seinen Mann zu sorgen, für Elia. So wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Das ist eine Aussage, oder? Sie ist dabei, Holz zu sammeln für ihre letzte Mahlzeit. Und sie rechnet damit, dass sie dann sterben wird, denn sie hat keine Hoffnung. Sie hat leere Hände. So wie wir manchmal in unserem Leben auch leere Hände haben und sagen, wir wissen nicht mehr weiter. Uns ist die Kraft ausgegangen. Wir haben keine neuen Ideen mehr, wir haben keine neuen Gedanken mehr, wir haben keine Lösungen mehr. Wir haben nur noch leere Hände. Und dann schickt Gott eine Person und er bittet um etwas und sie hat nichts. Sie bereitet sich vor auf ihren Tod. Und dann sagt Elia, was ganz Wichtiges in Vers 13, nur drei Worte, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich habe mal gehört, dass das mindestens 365 Mal in der Bibel vorkommt, das heißt für jeden Tag einmal. Und das ist das, was wir so brauchen, oder? Fürchte dich nicht, schau nicht auf deine Umstände. Schau nicht auf die sichtbare Realität, denn ich bin Gott. Ich kann Raben gebieten, einen Menschen zu versorgen. Ich kann Fische in ein Netz hineinführen. Ich kann dafür sorgen, dass eine Witwe, die nichts hat, genug hat. Und die Herausforderung ist nicht nur eine an Elia, es ist eine an diese Frau, die noch nicht gläubig ist. Wagt sie es, von ihrem Wenigen bzw. von ihrem Nichts auszuteilen? Wagen wir es, wenn wir zu kurz haben, dennoch auszuteilen? Ist das schon mal vorgekommen, dass wir nichts hatten und doch gesagt haben, hier. Ich merke das sehr oft bei meinen Ostreisen, Bulgarien, Armenien, die Leute haben nichts. Und selten erlebe ich eine so große Gastfreundlichkeit als dort. Da ist das Beste für den Gast noch nicht gut genug. Da bietet mir ein Ehepaar ihr Bett an und die schlafen am Boden und bestehen darauf. Weil ich Gast bin. Bestehen darauf, da kann man lange reden, da kann man kämpfen, hilft nichts. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu, nach deinem Wort, also bereite dir und deinem Sohn was vor, aber zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Seine Frechheit. Als hätte er nichts gehört, als hätte er nicht zugehört, als hätte er überhaupt kein Gespür, kein Gefühl für sie. Sie hat doch gerade gesagt, wir werden sterben, wir haben nichts. Und sagt er, dann tu, was du vorhast, aber bring mir zuerst einen kleinen Kuchen, trotz allem. Aber er sagt nicht nur das. Er fordert sie heraus, aber es kommt eine Verheißung Gottes, wie das auch bei Gott immer ist. Tue und ich werde. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Eine zweifache Verheißung, das Mehl soll nicht ausgehen, das Öl soll nicht abnehmen und dann noch eine Verheißung, es wird Regen kommen. Irgendwann wird der Herr wieder Regen kommen. Und anscheinend hat Elia Autorität, hatte er Vollmacht. Und nimmt sie das an, was er sagt als Mann Gottes. Er war ja der Mann, der vor Gott stand, oder? Und da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias, und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Wunderbar, es gibt wieder Essen. Und es gibt einen kleinen Haushalt. Die Frau ist lange alleine gewesen, wir wissen nicht wie lange. Auf jeden Fall so lange, dass sie nichts mehr hatte, dass auch ihr Mann nicht weggehen konnte, um irgendwo Essen zu suchen oder was zu verdienen. Sie ist alleine, sie war sich überlassen, hatte den kleinen Sohn. Jetzt ist der Prophet gekommen, hat im Obergemach ein Zimmer gefunden. Es ist ein Haushalt entstanden, er hat auch wieder Gesellschaft. Es ist eine glückliche Situation. Bis Vers 17. Es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank, und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. Er starb. Wir wissen nicht, wie schnell das gegangen ist, aber es war Verzweiflung in diesem Haus und auch Aufregung. Die Frau sagt zu Elia, Vers 18, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Sehr menschlich, oder? Diese Frau ist keine Frau Gottes, sie ist keine gläubige Frau, sie ist eine Heidin. Aber es geschieht was Schlimmes und in ihren Gedanken denkt sie, Gott straft mich. So denken wir auch manchmal. Es geschieht etwas Schlimmes, das muss die Strafe Gottes sein. Bist du gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen? Es spricht ihr Gewissen. Eine Heidin ahnt etwas von Gott, dennoch ist das, was sie sagt, nicht richtig. Was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Für Elia auch sehr bedrohend. Sie waren so glücklich in diesem kleinen Haushalt. Er hatte sich zurechtgefunden, sie hatten sich gefunden. Und er aber sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn, und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt. Mein Gott, ist heute ein Flickwort geworden, oder? Mein Gott, schneit wieder, mein Gott, es regnet, mein Gott, ich habe was vergessen, mein Gott. Und manchmal sagen wir Christen das auch, ohne nachzudenken. Aber hier ist es ein tiefes Wort, mein Gott, wie kannst du nur? Und ich finde diesen Vers sehr ermutigend, denn ich lerne von Elia, dass ich mein Herz vor Gott ausschütten darf und dass ich sagen kann, mein Gott, du bist mein Gott, aber wie gibt es das, dass das hier passiert? Tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, die mir Gutes getan hat, Böses an? Er ruft Gott an und dann streckt er sich dreimal über das Kind hin, was er als Jude auch nicht durfte. Man durfte keine tote Personen anrühren, da machte man sich unrein. Er rührt ein totes Kind an, wie es Jesus später auch tut. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Alleine im Obergemach, ungesehen von der Witwe, schreit er zu seinem Gott. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias. Und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück und es wurde wieder lebendig. Hier ist die erste Totenerweckung im Alten Testament. Die allererste. In einem Haus einer kleinen, unbedeutenden Witwe, wir wissen nicht einmal, wie sie hieß. Und dann nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Damit hatte sie wahrscheinlich nicht gerechnet. Und da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Ein Vers, worin so viel steht. Ich erkenne, dass du ein Mann Gottes bist. Damit erkennt sie eigentlich auch seinen Gott. Und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Die Bibel sagt, dass Gottes Wort lebendig ist, dass es Kraft hat. Und als Elia zu Gott gerufen hat, hat Gott das getan, was er, warum er gefragt hat. Und wurde der Sohn der Witwe lebendig. Und das bringt uns nach Lukas 4. Und damit schließen wir ab. Da ist Jesus am Anfang seines öffentlichen Dienstes unterwegs. Und er ist in Nazareth eingeladen worden, um in der Synagoge vorzulesen am Sabbat. Er war ja als Prediger unterwegs und die Prediger, die unterwegs waren, die wurden eingeladen. Als sie irgendwo am Sabbat waren, dann durften sie sprechen. Und dann ist es zufällig in 10 Anführungszeichen so, dass er aus Jesaja vorlesen muss. Und da geht es um den kommenden Messias. Und da liest er vor, Lukas 4, 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann legt er das Buch, rollt er es wieder zurück, gibt es dem Diener der Synagoge zurück und setzt sich hin. Und dann sagt er, heute ist das, was ich vorgelesen habe, vor euren Augen erfüllt. Ich bin der Messias. Und warum lese ich das vor? Weil es dann weitergeht. Die Leute sind entsetzt, die verstehen das nicht. Und dann sagt er in Vers 25 oder 24, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Jesus war ja in Nazareth, da ist er aufgewachsen. Aber ich sage euch was. In den Tagen Elias waren viele Witwen in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen, von den vielen Witwen in Israel, wurde Elia gesandt aus nur nach Sarepta in Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Was sagt er hier? Dass in der Geschichte Elias das Evangelium geschehen ist. Denn Gott hat Abraham gesagt, dass ein großes Volk aus ihm hervorkommen wird, Nachkommen. Und das Volk ist das Volk Israel, aber hat gesagt in 1. Mose 15 und 17, es sind nicht nur Juden, es wird ein Volk entstehen aus allen Nationen. Es werden auch Heiden dazukommen. Und die Heiden sind Gott so wichtig gewesen, dass er Elia nach Zapat geschickt hat, nach Sidonien, ins heidnische Land, um eine Witwe zu retten, um eine Witwe zu sich zu holen. Das gibt diese Geschichte im Alten Testament auf einmal eine helle, goldene Farbe, oder? Da ist das Evangelium geschehen. Wir denken, was haben wir mit Elia zu tun? Das ist eine tolle Geschichte, aber es war die erste Totenerweckung, Auferweckung, und es war das Evangelium. Es gab nämlich viele Witwen in Israel, sagt Gott hier, in den Tagen Elias, und die hätten auch für Elia sorgen können. Wäre logischer gewesen, Frauen aus seinem Volk, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate, jetzt wissen wir gleich, wie lange das gedauert hat, 3,5 Jahre verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von den Witwen in Israel wurde Elia gesandt, als nur nach Sarepta in Sidon, Sarepta ist der griechische Name für Zapat, zu einer Frau, einer Witwe. Warum? Weil Gott damit angefangen hat, Heiden zu retten. Nach seiner Verheißung in 1. Mose, ich denke 1. Mose 15 auswendig gesagt, ich glaube auch in 17, in 15, sagte in Vers 5, er führte Abraham hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann sagt er in Vers 18, in Kapitel 18, denke ich, sonst muss ich das noch suchen, dass das Volk aus ein Volk sein wird aus allen Nationen. Wer ist hier sehr bibelfest? Ja, 17, Vers 16. Ich werde dich, Abraham, sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen. Aus Abraham kommt das jüdische Volk und kommen die Heiden. Ein großes Volk, das Gott gehört. Und hier in 1. Könige ist das Evangelium geschehen. Toll, oder? Und jetzt haben wir genug, oder? Vorläufig. Ich werde abschließen mit Gebet, aber vorher etwas sagen. Wir haben eine kurze Pause. Bis wann, Elke?
Ich würde sagen, dass du jetzt vielleicht betest und dass wir dann das ankündigen und dann eine Pause machen.
Also ich soll zuerst beten und dann weiterreden. Das ist eine gute Idee. Vater im Himmel, wir wollen dir so danken für dein Wort, für die Geschichten, die uns so viel zu sagen haben. Wir wollen dir danken für das Alte Testament, das wir manchmal ein bisschen vernachlässigen, weil wir nicht genau wissen, was wir damit anfangen sollen. Und es ist so überraschend, Herr, um zu entdecken, dass wir uns mit einem Mann wie Elia identifizieren können, dass er uns etwas zu sagen hat, dass er uns herausfordert. Wir sind überrascht, wie ähnlich die Zeit Elias unsere Zeit ist, unsere Welt ist, unser Kontinent ist, unser Land ist, das immer mehr heidnische Züge zeigt, wo so viel los ist, wo wir auch als Volk, als Land untreu sind, abtrünnig sind. Und wir sind dir so dankbar, dass wir jetzt in dieser kleinen Geschichte so viel erleben und auch dein Evangelium entdecken. Herr, schenke, dass wir dich persönlich hören, auch in der Stille, dass wir in diesen Tagen die Zeit finden oder besser organisieren, damit du mit uns persönlich reden kannst. Segne uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.